Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit MS, die mit ihrer Krankheit frei, selbstbestimmt und unabhängig leben wollen. Ich bin Samira und dieser Podcast ist ein Teil meines Projekts Chronisch Fabelhaft, zu dem mittlerweile auch ein Instagram-Account gehören, ein wunderbarer Online-Kurs namens Mindful mit MS, Yoga und Meditation für Menschen mit MS. Und in diesem Podcast geht es eben um Themen rund um die MS. Und heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast hier für euch mitgebracht. Und zwar ist das Dr. Med Luisa Werner. Luisa und ich haben uns auf einem Event kennengelernt im Juni in der Nähe von Köln, wo wir beide als Speakerin eingeladen waren. Und Luisa fokussiert sich vor allem auf das Thema Darmgesundheit und Bauch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal, den ich euch natürlich auch hier in die Shownotes packe. Dr.med.lotte heißt der an der Stelle schon mal. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Luisa, um mit uns über das Thema Darm und MS zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt klappt und bin mal gespannt, was wir so alles in dem Podcast zusammen quatschen werden.
Jawohl. Ja, das Thema Darm ist halt echt für viele Menschen mit MS ein Thema und für manche aber auch so ein bisschen so ein schwammiges Thema, sage ich mal. Denn wir hören immer, der Darm, der ist irgendwie so wichtig, aber wir wissen gar nicht so oft, warum der eigentlich so wichtig ist. Und ich hoffe, dass wir dem heute gemeinsam ein bisschen auf den Grund gehen können. Magst du dich einmal vorstellen, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, liebe Luisa?
Ja, sehr gern. Also ich bin 27 Jahre alt, ich habe letztes Jahr mein Medizinstudium beendet und meine Promotion beendet und arbeite seit letztem Jahr in einer Hausarztpraxis für Allgemeinmedizin und wechsle jetzt aber ab Herbst dann in eine Klinik für innere Medizin und ich mache gleichzeitig noch meine Zusatzweiterbildung Ernährungsmedizin, weil ich das einfach als super wichtigen Baustein nicht nur für den Darm, sondern eigentlich für alle Krankheiten sehe. Und gerade in der Ernährungsmedizin bin ich total aufgeblüht und merke, dass das ziemlich mein Thema ist. Und ich finde es super cool, wie man damit Krankheiten vorbeugen kann, aber auch Krankheiten therapieren kann mit einer Sache, die wir sowieso jeden Tag machen, Essen.
Mhm. Genau. Und wie ist da dein persönlicher Zugang zu dem Thema? Also kleiner Spoiler, ich weiß ja, letztendlich haben wir uns darüber ja schon unterhalten auf dem Event, wieso, aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen da auch so deinen persönlichen Bezug schildern, dass wir verstehen, warum hast du dich jetzt vor allem auf dieses Thema in deiner Online-Arbeit fokussiert?
Ich hatte während meines ganzen Studiums, eigentlich hat es während des Studiums angefangen, dass ich ziemliche Verdauungsbeschwerden bekommen habe und das über 5 bis 6 Jahre. Und es wurde auch immer, immer stärker. Ich hatte primär einen starken Blähbauch, starke Bauchkrämpfe, Durchfälle und Übelkeit teils und habe mit der Zeit immer mehr Intoleranzen entwickelt. Ich habe eine Laktoseintoleranz dann gehabt, beziehungsweise eigentlich habe ich sie nicht mehr. Eine Histaminintoleranz hatte ich zwischendurch, eine FODMAP-Intoleranz, das ist von Kohlenhydraten eine Intoleranz und auch eine Glutensensitivität. Und habe so viele Lebensmittel weglassen müssen, weil ich sie gar nicht vertragen habe und hatte sehr starke Probleme, dass ich auch im Alltag super stark eingeschränkt war, an vielen sozialen Sachen nicht teilnehmen konnte, nicht abends mit Freunden essen gehen konnte. Ich war super, super eingeschränkt durch die ganzen Symptome und war dann zwischendurch auch länger im Krankenhaus, weil ich eine chronische Darmentzündung habe, aber keine CED, also nicht sowas wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, aber so eine chronische Colitis. Und irgendwann kam dann auch noch zusätzlich raus, dass ich auch noch Lamblien habe, also ein Parasit, der sich im Darm ansiedelt, den ich wahrscheinlich auch schon seit einigen Jahren habe. Der wurde dann auch therapiert und dann wurden auch nochmal viel mehr Symptome besser. Genau, aber das war so ein bisschen mein Werdegang, warum ich mich auch für das Thema so sehr interessiere. Ich meine, das ist ja ganz oft irgendwie aus einer eigenen Geschichte, warum man ein Thema so gerne mag, weil man sich einfach einlesen musste, weil es sonst keiner für einen getan hat. Und ich selbst habe auch diverse Odysseen mit vielen, vielen Ärzten hinter mir. Deswegen kann ich die ganzen Reizdarmpatienten oder überhaupt Patienten mit Verdauungsbeschwerden so gut verstehen, weil es echt nicht einfach ist, da jemanden zu finden, der sich gut auskennt und der sich auch die Zeit nehmen kann.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass viele sich erst mit ihrem Darm beschäftigen, wenn es halt problematisch wird mit dem Darm. Und dann merkt man relativ schnell, wie sehr das Leben beeinflusst, wenn man Darmprobleme hat. Ne? Also es ist nichts, was man irgendwie unterdrücken kann oder so. Du bist dem halt völlig ausgeliefert, ne?
Total. Und viele Leute denken, Darmprobleme ist, wenn ich die ganze Zeit Durchfall habe und starke Bauchkrämpfe etc. Aber wenn man sich mal umguckt, das ist mir jetzt auch wieder im Sommerurlaub aufgefallen, ganz viele Leute haben mit einem Blähbauch zu kämpfen und das wird so normalisiert, dass man mit so einer Kugel da rumläuft. Und wenn man sich die Menschen von der Seite mal anguckt, merkt man wirklich bei jedem, dass da so ein kleiner Blähbauch ist. Und eigentlich sollte der Bauch flach sein. Und da rede ich jetzt nicht über irgendwelche Speckschichten, die da drüber sind, die da auch gerne sein dürfen in gewissem Maße. Sondern mir geht es wirklich darum, dass man sieht, der Bauch ist von Luft aufgebläht. Ja. Und das hat so viel mit unserem Lebensstil und mit unserer Ernährung zu tun. Und es kann klein anfangen, aber das kann auch irgendwann stärker werden, sodass Leute wirklich starke Verdauungsbeschwerden haben und dann irgendwann den Arzt aufsuchen, obwohl sie eigentlich die Probleme schon seit Monaten und Jahren haben. Und das sehe ich auch immer mehr, dass Leute mit der Verdauung zu kämpfen haben.
Und ist denn jetzt so ein Blähbauch zum Beispiel ein Anzeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist bei mir? Also wenn ich das jetzt feststelle?
Auf jeden Fall, kommt natürlich darauf an, wie häufig man ihn hat. Wenn ich jetzt eine riesige Portion Chili con Carne oder Chili Sin Carne gegessen habe, dann darf man auch mal einen Blähbauch haben. Aber wenn man das fast täglich hat, wenn man das fast nach jeder Mahlzeit hat, wenn der Blähbauch wehtut, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass da was nicht ganz so gut läuft und nicht ganz stimmt. Das kann eine Unverträglichkeit sein, das kann eine Allergie sein, das kann ein Enzymmangel sein, das kann aber auch eine Dünndarmfehlbesiedlung sein, also dass da Bakterien im Dünndarm sind, die da eigentlich in der Menge nicht hingehören. Das kann ganz viele Ursachen haben. Es kann auch manchmal ganz einfach stressiges Essen sein, dass wir uns die Zeit nicht nehmen zu essen oder super viel Kohlensäure zu unserem Essen dazu trinken und einfach viel Luft schlucken.
Ja.
Und gerade dieses Thema sich Zeit nehmen, achtsam essen, wer macht das heutzutage noch? Wer setzt sich wirklich auch alleine mal an den Tisch und schaut nur auf sein Essen, nimmt sich da mindestens 20 Minuten, um zu essen und hat nicht sein Handy in der Hand, hat keinen Laptop offen, arbeitet nicht, kein Netflix, gar nichts. Sehe ich wenige, die das noch tun.
Ja, ich muss da auch wirklich mich selber immer wieder zusammenreißen und sagen, nee, Samira, du isst, ja, das ist deine Tätigkeit gerade. Du sitzt und du isst und du brauchst quasi nicht noch eine Tätigkeit on top irgendwie, Netflix oder keine Ahnung was. Ich meine, ganz ehrlich, also manchmal nach so einem stressigen Tag denke ich auch so, das ist jetzt, was ich brauche, aber ich bin mir zumindest bewusst in diesem Moment, es ist jetzt nicht ein achtsames Essen. Ne? Also ich achte schon darauf, dass zumindest eine Mahlzeit am Tag eben wirklich dann achtsam gegessen wird. Mehr geht wahrscheinlich immer, aber...
Ich glaube, kleine Anfänge sind schon wichtig. Man muss ja jetzt nicht direkt irgendwie sich bei jeder Mahlzeit eine Stunde hinsetzen und alleine essen. Das sind viel Zeit am Tag, die auch nicht jeder hat. Manche haben schreiende Kinder um sich herum, die man zuerst füttern muss. Das ist nicht immer so einfach. Aber eine Mahlzeit am Tag, das wäre schon super cool, wenn das klappt. Oder alle zwei Tage mal, dass man weiß, hey, jetzt schaffe ich es aber, mir eine richtige Mittagspause zu gönnen und setze mich dahin und esse nur. Das wäre schon mal ein super Schritt. Und die kleinen Schritte sind die wichtigen.
Und man sagt ja eigentlich auch, die Verdauung beginnt schon im Mund. Ne? Also die beginnt eigentlich beim Essen und damit auch beim Kauen. Ne?
Die beginnt eigentlich sogar schon beim Kochen oder wenn man seine Tupperbrotdose aufmacht, weil da die ganzen Hormone ausgeschüttet werden. Unsere Speicheldrüsen werden angeregt, die Magensäure wird angeregt durch die ganzen Hormone. Und es beginnt eigentlich schon super, super früh. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch gar kein Fan vom Essen to go, dass man sich irgendwie schnell einen Salat holt, den irgendwie reinschaufelt, gleichzeitig noch mit drei Kollegen isst und am besten irgendwo hinläuft. das kann nur zu Verdauungsproblemen führen. Gerade der Salat, der ist einfach sehr schwer verdaulich. Wir haben nicht die Enzyme, um die ganzen faserigen Lebensmittel aufzuspalten. Und wenn wir uns dann nicht die Zeit nehmen, richtig zu kauen, die wir uns nicht nehmen, wenn wir to go schnell was essen, dann kann es zu Problemen führen. Und deswegen bin ich auch nicht so der Fan, sich irgendwie ein Brötchen to go zu holen und das schnell mal zu essen, weil das für den Darm einfach eher eine Belastung ist.
Ja, das ist so interessant mit dem Salat. Das habe ich tatsächlich erst durch so eine Ayurveda-Beratung erfahren, weil ich unglaublich viel Salat gegessen habe. Und dann meinte erst meine Ayurveda-Therapeutin zu mir, die ist auch Neurologin, also auch Ärztin, und meinte zu mir, dass letztendlich, ja, Salat gar nicht so das Ideale ist, was ich total spannend finde, weil ganz viele Leute ernähren sich ja auch zum Beispiel roh vegan. Das ist ja eigentlich für den Darm dann oder für den Verdauungstrakt eigentlich richtig Schwerstarbeit, oder?
Also der Darm kann es hinbekommen, das geht auf jeden Fall, wenn man eine richtig gute Verdauungsleistung hat, also genügend Magensäure, genügend Enzyme, genügend, also von der Bauchspeicheldrüse, dass da genug Saft sozusagen rauskommt und man richtig gut kaut, also wirklich richtig gut. Festes muss flüssig werden im Mund, also alles, was man in den Mund nimmt, auch dieses kleine Salatblatt, muss wirklich flüssig werden und dann kann es der Darm auch schaffen. Aber wenn der Darm nicht gut verdauen kann, wenn die Verdauungskapazität, zum Beispiel wenn bei MS auch der Darm betroffen ist und das einfach alles ein bisschen langsamer funktioniert, auch beim Reizdarm, was auch immer, dann muss man selber das Essen super kauen und selbst das kann manchmal nicht reichen. Und da ist der Salat einfach super schwierig. Diese ganzen faserigen Gemüsesorten sind schwierig zu verdauen, wenn man sich nicht die Zeit nimmt zu kauen oder sie nicht genügend vorkocht. Deswegen Salat, ich empfehle das immer am besten mittags zu essen, wenn jemand so ein bisschen mit der Verdauung schwächelt, weil da ist einfach die Verdauungsleistung am besten. Das hat ja auch einen zirkadianen Rhythmus, also einen Rhythmus, der so ein bisschen an den Tag angepasst ist. Und das ist morgens und mittags am besten. Abends gegen 21 Uhr sich einen riesigen Salat reinzupfeifen, puh, da muss man schon echt, also manche können es, ich kann es zum Beispiel gar nicht. Ich weiß ganz genau, wenn ich das mache und ich mache es manchmal, weil ich Lust auf einen Salat habe, aber ich habe am nächsten Tag einen Bleibauch. Das ist bei mir dann irgendwie vorprogrammiert und bei vielen anderen auch.
Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Thema MS. Und da habe ich natürlich ganz, ganz viele Fragen, die auch in diese Richtung gehen, weil ich meine, natürlich ist das einmal Verdauung, eine gute Verdauung ist, sage ich mal, für jeden Menschen natürlich wichtig, aber gerade bei der MS liest man das ja auch so oft, dass da die Verdauung so eine große Rolle spielt und als erstes würde mich interessieren, du hattest vorhin auch schon das Thema Bakterien im Darm erwähnt, was ist das Mikrobiom? Denn wir hören ganz oft als MS-PatientInnen, dass MS irgendwie was mit dem Mikrobiom zu tun hat.
Also das Mikrobiom fasst eigentlich alle lebenden Organismen auf uns und in uns zusammen. Und wir haben nicht nur ein Darmmikrobiom, sondern wir haben auch ein Hautmikrobiom oder ein Mikrobiom in der Vagina, also in der Scheide. Und das sind alles so ein bisschen andere Lebewesen, die da sind. Das sind Bakterien, das sind Viren, das sind Pilze und es sind auch Parasiten. Die gehören alle dazu und man lernt auch immer mehr darüber. So richtig, wie es zusammengesetzt ist, wissen wir eigentlich bis heute nicht. Und da wird auch gerade noch ganz viel Forschung betrieben, was ich super spannend und super cool finde, weil man auch merkt, dass das Mikrobiom großen Einfluss darauf hat, wie wir Sachen verstoffwechseln, wie Medikamente wirken, wie auch unser Immunsystem arbeiten kann. Denn das Mikrobiom ist ganz wichtig für eine ausgeglichene Balance. Ich glaube, ich finde da immer die Vaginalflora einfach ein gutes Beispiel. Es haben einfach viele Frauen zum Beispiel nach einer Antibiotikaeinnahme, sind natürlich auch die Bakterien, diese Lactobacillen, die gute Milchsäure produzieren, die sind weniger vorhanden. Und dadurch können sich Sachen ausbreiten, in dem Fall zum Beispiel ein Pilz, der sonst nicht so viel Kapazität hat, sich auszubreiten wie nach diesem Antibiotikum, weil so eine Art Disbalance entstanden ist. Und das Gleiche kann auch durch verschiedene andere Stoffe in unserem Darm passieren. Und da ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man das Mikrobiom sozusagen pflegt, weil das einen Einfluss sowohl auf das Immunsystem hat, Das schützt uns vor krankmachenden Keimen. Das produziert wichtige Stoffe, um unsere Darmschleimhaut zu ernähren. Das zersetzt Ballaststoffe für uns. Das moduliert auch unser Nervensystem. Zum einen durch das enterische Nervensystem, also das Nervensystem vom Darm selber, als auch durch verschiedene Botenstoffe und Neurotransmitter, die unsere Darmbakterien produzieren, die sich dann wiederum auf das zentrale Nervensystem auswirken können und da eine Kommunikation herrscht. Und das ist unglaublich komplex. Man lernt, also jeden Tag kommen neue Studien zum Mikrobiom raus. Und ich bin gespannt, wie wir da in 5 oder 10 Jahren stehen und wie viel mehr wir wissen. Und ich finde das Thema einfach super, super interessant.
Voll interessant, vor allem wenn unser Darm letztendlich oder unser Mikrobiom unser Nervensystem beeinflusst, dann ist ja wirklich der Zusammenhang mit der MS offensichtlich, ne? Also dann muss das ja was miteinander zu tun haben, die Verdauung und die MS, weil die MS ja eine Erkrankung des Nervensystems ist, oder? Also als Laie würde ich das jetzt mal so vermuten.
Also man weiß, dass es sich irgendwie auswirkt. Man weiß auch, dass Menschen mit MS einfach eine ganz andere Zusammensetzung von der Darmflora haben. Man weiß auch mittlerweile, dass sich ein paar Medikamente von MS auf die Darmflora auswirken und die dann eher aussieht wie von einem gesunden Menschen. Man kann jetzt aber nicht daraus herleiten, okay, die Darmflora führt zu MS oder das MS. Man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung geht das. Also warum ist es verändert? Und was hat die Auswirkung aus was? Das ist noch so ein bisschen schwierig. Aber ja, der Darm hatte einen großen, großen Einfluss auf das Nervensystem. Und ich glaube, da wird auch noch ganz schön viel geforscht, sodass man da hoffentlich in ein paar Jahren mehr weiß.
Da muss ich jetzt aber nochmal ins Detail gehen. Also du hast gerade 2 super spannende Sachen gesagt. Und zwar das erste war, die Darmflora von MS-Patienten und Patientinnen sieht anders aus. Und das zweite war, dass Menschen mit MS, die ein Medikament nehmen, eher eine Darmflora wie ein gesunder Mensch haben. Kannst du auf die beiden Sachen noch mal ein bisschen mehr im Detail eingehen?
Man weiß leider noch nicht so richtig viel darüber. Man kann ja das Mikrobiom bestimmen. Da nimmt man eine Stuhlprobe und schaut dann, okay, welche Bakterien, welche Viren, welche Parasiten befinden sich alle darin. Und da wurden ganz viele Proben von gesunden Menschen verglichen und mit Proben von MS-Patienten verglichen. Und da hat man gesehen, okay, es gab einen signifikanten Unterschied. Es waren welche, ich glaube, das waren auch Akkermansia, eine bestimmte Bakterienart, die eigentlich gut ist. Die war bei MS-Patienten deutlich mehr. Und wenn man zu viele hat, kann es auch manchmal negativ sein. Aber das ist da gibt es keinen kausalen Zusammenhang bisher, der bewiesen wurde. Man hat einfach nur gesehen, MS-Patienten haben so ein Mikrobiom und gesunde Menschen haben so ein Mikrobiom. Mhm. Und da gab es Unterschiede. Und das Gleiche war dann mit dem Medikament auch. Da hat man es auch gemacht, dass man die Mikrobiota verglichen hat und gesehen hat, okay, nach der Medikamentengabe hat sich das verändert. Und oftmals wirken Medikamente auch etwas anders, wenn man ein anderes Mikrobiom hat. Aber es braucht einfach noch viel mehr Forschung, um zu wissen, was hat auf was jetzt die Wirkung. Also wie ist der kausale Zusammenhang?
Mhm. Aber dann ist es tatsächlich von Vorteil für die Wirkung eines Medikaments, wenn man eine gesunde Darmflora hat oder, sage ich mal, gut auf seinen Darm Acht gibt.
Nicht bei jedem Medikament, beziehungsweise es wurde bisher noch nicht bei jedem Medikament getestet. Und man weiß auch nicht, ob sich das auf die Medikamentenwirkung auswirkt. Das ist immer das Schwierige. Man sieht dann was, aber man kann noch nicht den Zusammenhang erklären, warum ist das denn so? Und da will ich jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, ja, weil es die einfach noch nicht gibt.
Mhm. Aber wirklich mega spannend. Hat denn das Mikrobiom auch etwas mit diesem Thema Darm-Hirn-Achse zu tun? Das ist nämlich noch so etwas, was ich ständig lese. Und wenn ich mal so ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, was es bedeutet. Ich weiß nur, irgendwie hat es eine Wichtigkeit für uns Menschen mit MS.
Die Darm-Hirn-Achse, das ist eigentlich ein super, also die kommunizieren die ganze Zeit miteinander. Und das Interessante ist, ich dachte auch eine lange, lange Zeit, Darm-Hirn-Achse, okay, das Hirn schickt da irgendwas zum Darm und sagt dem, wie es funktionieren soll. Das passiert auch. aber von 10 Signalen wandern 9 vom Darm zum Hirn. Also eigentlich hat der Darm sehr viel mehr zu sagen als das Hirn sozusagen in der Kommunikation. Und das finde ich super interessant. Und der Darm, meinte ich ja vorhin schon, hat ein ganz eigenes Nervensystem, das enterische Nervensystem. Das ist super speziell für dieses Organ. Das hat nämlich sonst eigentlich kein anderes Organ in unserem Körper. Deswegen wird der Darm auch das zweite Gehirn genannt, weil es einfach so stark innerviert ist von den ganzen Nervengeflechtern. Und der Nervus vagus ist zum Beispiel da eine ganz große Schnittstelle. Das ist vom Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, was für Entspannung zuständig ist, ist das ein Nerv. Und der Nervus vagus kommuniziert ganz viel vom Hirn zum Darm und andersherum. Und das meinte ich vorhin auch schon mal, dass das Mikrobiom, aber auch unser Darm, Botenstoffe produziert, zum Beispiel Serotonin und Gamma-Aminobuttersäure, also GABA. Und die wirken sich indirekt dann auch wieder auf unser zentrales Nervensystem aus, unter anderem unser Gehirn.
Und auch auf unsere Stimmung und so weiter, oder? Also Serotonin, auch unsere Stimmung, oder? Also
das ist immer die Sache, es wird immer in den Raum geworfen, irgendwie 85% unseres Serotonins wird im Darm produziert. Das klingt immer richtig schön und irgendwie ein glücklicher Darm macht eine glückliche Emotion. Das stimmt aber nicht ganz, denn das Serotonin aus unserem Darm und unserem Blutkreislauf kann nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Also das, was da unten produziert wird, heißt nicht, dass es automatisch im Kopf ankommt. Man weiß aber, dass das Serotonin, was da produziert wird, irgendwie modulierend, wie auch immer, auf die Nerven wirkt und sich das dann wieder positiv im Gehirn widerspiegeln kann. Zu viel Serotonin im Darm ist aber auch nicht gut, dann kann es mich zu Durchfall führen. Also das ist immer so es braucht eine super ausgewogene Balance im Darm.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema sozusagen MS, wird ausgelöst durch eventuell, dass da irgendwelche Stoffe die Darm-Hirn-Achse durchdringen. Also es gibt schon Stoffe, die das auch durchdringen sozusagen, dann diese Darm-Hirn-Achse.
Auf jeden Fall. Und das meiste, was vom Darm aber ist, ist wirklich eher, dass es an den Nerven dann moduliert. So 100%ig blickt man da noch nicht durch, was da passiert.
Aber es leuchtet ja total ein, weil genau dieses an den Nerven etwas modulieren, also letztendlich, ne, wissen wir alle, MS ist eine Nervenerkrankung. Insofern leuchtet das schon auch mir als Laien ein, was du da sagst. Wenn man jetzt mal schaut, dass also der Auslöser von der MS, das wird ja auch immer ganz, ganz großflächig diskutiert, warum bekommt man MS? Und oftmals werden durchaus Umweltfaktoren als ein Faktor genannt. Und es wird auch durchaus genannt, dass zum Beispiel stark verarbeitete Produkte und Industrieprodukte eine Rolle spielen könnten in der Entstehung einer MS. Kennst du dich damit so ein bisschen aus? Also gibt es irgendwie Erklärungen, was der Darm auch mit der Entstehung der MS zu tun haben könnte?
Also zum Beispiel bei stark verarbeiteten Lebensmitteln, da ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass die entzündliche Prozesse und auch autoimmune Prozesse im Darm triggern können. Mhm. Da viele von den Stoffen nicht nur den Darm reizen, sondern auch das Immunsystem triggern können und dadurch mehr Entzündungen und gegebenenfalls auch autoimmune Vorgänge entstehen können. Und ich bin gar kein Fan von viel verarbeiteten Produkten, die ganzen Emulgatoren, Zusatzstoffen, was auch immer da drin ist, BPA, die wirken sich extrem oder können sich extrem negativ auf den Darm auswirken. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig und bin ein großer Fan von unverarbeiteten Produkten, dass man das erst gar nicht in seinen Körper reinbringt. Und der Darm beinhaltet ja einen ganz großen Teil des Immunsystems. Da passiert ja ganz viel fremder Stoff oder fremde Stoffe, die wir in uns aufnehmen, muss der Körper ja auch als fremd ansehen und die dürfen nicht über diese Schranke, sodass sie nicht bei uns ins Blutsystem kommen. Mhm. Und da muss das Immunsystem super aktiv sein und schauen, hey, was wollen wir hier haben, was wollen wir nicht drin haben, was soll wieder ausgeschieden werden. Und wenn man den Darm zu sehr reizt und auch das Immunsystem an der Stelle, kann es sein, dass da eine Dysbalance entsteht, die diese Regulation vom Immunsystem nicht mehr gut beibehalten kann. Und man weiß zum Beispiel, dass da gab es mal eine Studie, das war auch über Antikörper, die es im Darm vermehrt gibt, das SIGA. Das ist so ein sekretorisches IGA, was die Schleimhautabwehr darstellt. Und da hat man auch gefunden, dass bei MS-Patienten sich diese Antikörper gegen MS-typische Darmbakterien wendet. Was das genau heißt, wurde da noch nicht weiter erklärt. Aber da hat man gesehen, okay, irgendwie richtet sich da auch das Immunsystem gegen Bakterien, die für MS spezifisch sind. Und diese Immunzellen können auch zu zentralen Entzündungsherden, zum Beispiel auch im Nervensystem, wandern und entzündungshemmende Botenstoffe ausschütten.
Und so Thema entzündungsfördernde Nahrungsmittel, also erst einmal fand ich das sehr einleuchtend, was du gesagt hast, sozusagen je komplexer und verarbeiteter das Lebensmittel, desto anstrengender ist es quasi für den Körper, das richtig, sage ich mal, in die richtigen Bahnen zu schicken beziehungsweise auch wieder auszuscheiden. Ich finde, das ist so ein einleuchtendes Bild, weil natürlich, wenn du, sage ich mal, einen Apfel isst, ja, am besten natürlich noch einen Bio-Apfel, dann ist relativ klar, okay, das ist halt ein Ding, das ist ein Apfel und da sind jetzt nicht noch 35 verschiedene andere Stoffe drin. Wenn du jetzt aber eine Milchschnitte oder sowas isst, ja, ohne das jetzt wissen zu wollen, aber so als Beispiel, das ist ja auch ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel, da sind dann so viele verschiedene Stoffe drin, dass der Körper wahrscheinlich erstmal sich auch so denkt, okay, jetzt müssen wir das alles erstmal wieder auseinanderklamüsern, was hier alles drin ist und was ich davon gebrauchen kann und was nicht. Also so könnte ich mir das bildlich vorstellen, ne?
Total. Und in den ganzen, zum Beispiel nehmen wir die Milchschnitte, die Arme.
Die Arme.
Ich habe sie früher gerne gegessen, aber auch. Jetzt auch nicht mehr. Was ist denn da drin, was für unseren Körper gut ist? Da sind viele kurze Zucker drin, also so schnelle Zucker. Da ist ungesundes Fett drin. Da sind keinerlei Ballaststoffe drin. Da sind keine Vitamine oder Mineralstoffe drin, außer da wurde irgendwie was zugesetzt. Das ist eigentlich für unseren Körper, da können wir nicht viel rausholen. Und das überfordert auch noch den Darm zusätzlich, weil da so viele Sachen drin sind, die unser Körper als fremd befindet und zusätzlich uns auch noch irgendwie triggern können oder Entzündungen auslösen können. Zu viel Zucker kann ja auch zum Beispiel Entzündungen auslösen. Oder Transfette ist auch super ungesund, weil die Transfette dann in unsere Zellen eingebaut sind und dadurch werden unsere Zellen zum Beispiel nicht mehr ganz so geschmeidig, wie wenn da gute Omega-3-Fette eingebaut sind. Mhm. Und das ist bei mir so ein einfacher Tipp, wenn man mit gesunder Ernährung anfängt. Mein erster Tipp ist beim Einkaufen, versuch 80% deines Einkaufs in der Obst- und Gemüseabteilung zu verbringen und da die Sachen einzukaufen. Und dann machst du schon ganz schön viel richtig. Und wenn dann mal zwischendurch irgendein Fertig-Hummus oder irgendwas bei dir drin landet, dann sei dem so. Aber dann hast du schon mal eine gute Basis, wenn du viel Gemüse isst, weil da einfach gute Stoffe drin sind. Da sind super viele Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind so Antioxidantien, auch antientzündliche Stoffe. Und da sind auch viele Ballaststoffe drin. Und diese Ballaststoffe brauchen wir für unsere Darmbakterien, denn die ernähren sich von den Ballaststoffen. Und wir müssen die füttern und möglichst mit einer ganz breiten Palette an unterschiedlichen Ballaststoffen. Und zum Beispiel die Kartoffel hat andere Ballaststoffe als die Möhre. Und so kann man so ein bisschen rumexperimentieren und schauen.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal, du hattest jetzt gerade schon zum Beispiel Zucker erwähnt und Transfette als relativ entzündungsfördernde oder vielleicht nicht so günstige Lebensmittel. Gibt es da noch andere Lebensmittel, wo du sagen würdest, das ist vielleicht nicht so optimal für den Darm?
Alkohol. Das macht einfach Entzündung. Ich meine, Alkohol ist ein Zellgift und das ist auch für die Darmschleimhaut. Das ist eine ganz, ganz feine Schicht von einer Zellreihe und die muss man mit viel, viel Liebe behandeln, dass es der gut geht. Also solche Toxine, also Umweltgifte, das ist bei mir auch ein großes Thema. Nicht nur Alkohol, natürlich auch Rauchen, aber auch Kosmetik oder Trinkflaschen, Kapselkaffee, was nehme ich alles zu mir und worin stecken meine Lebensmittel, dass man da auch so ein bisschen darauf achtet, was nehme ich da gerade zu mir. Bei manchen Lebensmitteln macht es zum Beispiel viel Sinn, Bio zu kaufen, weil da viele Pestizide drin stecken, dass man sich da so ein bisschen informiert und guckt, wie kann ich möglichst diese Schadstoffgrenze nicht überschreiten und möglichst einfache Lebensmittel kaufen und möglichst naturbelassenere Lebensmittel kaufen.
Und so ganz konkret mal gefragt, Milchprodukte und Fleischprodukte, wie sieht es damit aus?
Die Menge macht es natürlich immer. Also Milchprodukte und Fleischprodukte jetzt rein mal von der Umwelt her, wäre es am besten, wenn wir es beide gar nicht essen. Aber für den menschlichen Körper kann beides gut sein, beides ist eine gute Proteinquelle. Milch, wenn man die gut verträgt, habe ich damit eigentlich kein Problem. Besonders Kefir zum Beispiel ist auch noch probiotisch, hat also Bakterienkulturen drin und das kann ziemlich gut für den Darm sein. Manche haben etwas Probleme bei der Verdauung mit Kuhmilch. Da kann man zum Beispiel auch auf Schaf- oder Ziegenmilch zurückgreifen. Die ist nochmal ein bisschen einfacher verdaulich. Bei manchen Leuten, gerade mit Autoimmunerkrankungen etc., ist ja Milch immer so ein sehr großes Thema. Mhm. Ich würde immer sagen, wenn man keine Laktoseintoleranz hat, probiert es mal aus. Wenn ihr merkt, es geht euch damit besser, dann lasst es weg. Und wenn ihr merkt, da gibt es keinen Unterschied, könnt ihr es auch wieder essen. Einfach weil die Studienlage gerade noch nicht so viel mehr hergibt. Und bei Fleisch wird ja immer mehr reduziert, dass man da nicht so viel von essen soll. Man kommt auch ohne Fleisch gut aus. Es gibt andere sehr gute Proteinquellen. Man kriegt es auch zur Not vegetarisch hin, vegan auch, wenn man supplementiert. Also wenn man ein paar Nährstoffe ergänzt und auch im Labor bitte nachtestet, dass man da keinen Mangel hat. Aber an sich bin ich eher ein Fan von Milchprodukten als von Fleisch.
Interessant, weil ich zum Beispiel gar keine Milchprodukte esse, aber schon so einmal im Monat oder auch zweimal im Monat Steak. Also dann auch nicht Fleisch verarbeitet, sondern wirklich so dieses Stück Fleisch. Und ich war so lange Vegetarierin, Veganerin und nach so vielen Jahren, irgendwie nach 15 Jahren oder so, hatte ich so das Gefühl, ey, mein Körper craved es irgendwie so richtig, jetzt mal wieder Fleisch zu essen und dann mache ich das halt auch, ne?
Und ich meine, das ist ja, also du isst ja nicht jeden Tag Wurst. Also das ist immer die Sache, dass so der Durchschnittsdeutsche, der sich wirklich jeden Tag die Salami und irgendwelche verarbeiteten Wurstwaren auf sein Brötchen haut.
Bärchenwurst.
Ja, wirklich. das ist natürlich was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber das ist super individuell. Man muss keine Milchprodukte essen, man muss kein Fleisch essen, aber man muss auch nicht beides weglassen. Mhm. Ich bin da sehr offen und ich finde, das darf man individuell entscheiden, wie es einem auch geht damit. Und ich habe zum Beispiel auch lange vegan gelebt, beziehungsweise ausprobiert. Mhm. Und mir ging es gar nicht gut damit, also wirklich gar nicht gut. Und ich war super schlapp, hatte total Schwindelprobleme und ich habe richtig gemerkt, bei meinem Körper fehlt gerade was. Und ja. Deswegen habe ich dann auch wieder zum Beispiel Kuhmilchprodukte, als ich es wieder vertragen habe, Eier etc. eingeführt.
Interessant, weil ich habe auch mal also wirklich pur vegan gegessen für, ich glaube, 3 Monate. Und für mich war das psychisch total schwierig, weil ich irgendwie immer so das Gefühl habe, ich krieg nicht genug sozusagen. Also ich war immer so bedacht darauf, was kann ich jetzt essen, dass wenn es sozusagen was gab, was ich essen konnte, ich eigentlich auch mich eher überessen habe daran, überfressen will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe immer ein bisschen zu viel davon gegessen, sozusagen, und habe dann, glaube ich, auch so ein bisschen zugenommen und dachte mir so, die ganzen Veganer, so, das ist ja eigentlich total die gesunde Ernährung und dann hat es mich eigentlich total gewundert, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin total so viel zu voll und meine Verdauung ist wahnsinnig träge geworden und ich habe das dann auch abgebrochen, diesen Versuch, und dachte so, das ist nicht, ist es nicht für mich, aber es kommt wahrscheinlich auch wirklich immer drauf an, wie man es dann macht, ne, und ja, für jeden funktioniert ja auch was anderes, ne.
Total, da muss man schauen, was zu einem passt.
Du hast jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, man kann auch mal so Produkte ausprobieren und schauen, ob das für einen passt. Meine Frage, wie lange, meinst du, brauche ich denn, um herauszufinden, ob ich irgendwas gut vertrage oder nicht?
Das ist immer super schwierig und ich bin auch kein großer Fan von so großen so Eliminationsdiäten, wo man dann nur noch Hühnchen und Reis isst und dann peu à peu ein Lebensmittel dazu nimmt, weil das einfach super einschränkend ist und auch psychisch super belastend. Und meistens, also zum Beispiel bei Gluten, merken die meisten was nach 2 Wochen, dass da auf jeden Fall ein Unterschied sein soll. Und bei Milchprodukten, wenn man eine Laktoseintoleranz hat, sollte eigentlich schon nach 3 bis 4 Tagen eine Besserung da sein. Wenn man wirklich irgendwie auf das Milchprotein oder Ähnliches reagiert, eigentlich auch nach 10 bis 14 Tagen. Also ich glaube, so roundabout 2 Wochen ist eigentlich immer ein ganz guter Marker. Bei manchen Sachen dauert es länger, zum Beispiel bei Histamin kann es auch mal sein, dass das ein bisschen länger braucht, aber auch da merkt man meistens nach einigen Tagen schon eine Besserung.
Und wenn wir jetzt so darüber sprechen, also ich glaube, Darmprobleme, die man merkt, das ist relativ klar, wenn man irgendwie aufgebläht ist die ganze Zeit, also oder das hast du jetzt, finde ich, auch verständlich erklärt, dass man da schon aufhorchen sollte. Aber generell, gibt es denn so gewisse Anzeichen, dass vielleicht mit meinem Darm nicht alles in Ordnung ist? Auf was muss ich da achten? Woher weiß ich überhaupt, ob es meinem Darm gut geht oder nicht?
Also der Darm, der ist super vielfältig und es ist nicht immer ganz einfach herauszufinden, ob da jetzt was an dem ist. Das kann sogar manchmal Müdigkeit sein, das können Schlafstörungen sein, das kann Abgeschlagenheit sein oder ein Leistungsabfall, wenn der nicht gut funktioniert. Das kann bis hin zu einer verminderten Nährstoffaufnahme sein, dass einem zum Beispiel manche Vitamine fehlen, weil der Körper sie nicht so gut aufnehmen kann, weil der Darm einfach die Kapazität nicht hat. Also aus meiner Sicht ist der Darm eines der grundlegendsten Sachen, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man den auf jeden Fall immer mit in die Therapie mit einbeziehen sollte und immer auf die Ernährung achten sollte und immer, was tue ich da überhaupt in meinen Körper rein? Und das ist super vielfältig. Auch Hormonprobleme können durch den Darm stark beeinflusst werden, dass man darauf schaut. Und ich glaube, gerade dieses, ich fühle mich super müde, ich fühle mich abgeschlagen, das sind für mich Zeichen, hey, vielleicht gucken wir mal mehr auf deinen Darm. Nicht, wenn du nur Übelkeiten, Bläbe, auch Durchfall oder Verstopfung hast. Das ist, ja, wie du schon meintest, das ist sehr obvious. Aber es gibt auch einige Sachen, die sich so ein bisschen hinter der Türe verstecken, wo man aber trotzdem mal auf den Darm schauen sollte.
Interessant, gerade weil ja viele Menschen mit MS zum Beispiel Fatigue haben, ne? Und das wäre ja eigentlich auch interessant, mal für sich selber auszuprobieren, ob zum Beispiel eine Ernährungsumstellung da auch einen Einfluss auf meine Fatigue hat.
Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Also eine gesunde Ernährung ist ja nicht nur für eine MS wahrscheinlich sehr wichtig, sondern auch für viele andere Sachen. Und da tut man seinem Körper auf jeden Fall was Gutes, wenn man auf eine gute, ausgewogene und vielfältige Ernährung achtet.
Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte gerne tatsächlich was an meiner Ernährung ändern, ich möchte mich sozusagen freundlicher für meinen Darm ernähren, was wäre so der erste Schritt, würdest du sagen, in die Richtung? Also du hast vorhin schon das mit der 80% in der Gemüseabteilung verbringen gesagt, das fand ich einen richtig guten Tipp. Hast du vielleicht noch so 1 oder 2 Tipps, damit diese Umstellung auch einfacher gelingt?
Ich würde, also mein größtes Ding ist immer Gemüse einbauen. Wenn du was Salziges isst, versuch ungefähr die Hälfte vom Teller mit Gemüse voll zu machen. Dadurch hast du, ich muss kurz was trinken, sorry.
Alles gut.
Dadurch hast du einfach schon super viele Nährstoffe, die du deinem Körper zuführst, super viele Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Und das tut deinem Darm und dem restlichen Körper auf jeden Fall schon mal gut. Das ist so ein Tipp von mir. Dann regelmäßige Mahlzeiten. Versuch 3-mal am Tag was zu essen oder 2-mal, je nachdem, wie es für dich am besten ist. Manche können auch mit kleineren Mahlzeiten eher. Aber diese Regelmäßigkeit ist ganz wichtig. Unser Darm ist ein ziemliches Gewohnheitstier und es braucht diese Regelmäßigkeit. Und dieses ganze Rumgesnacke, davon bin ich gar kein Fan. Einfach weil unser Darm auch diese große, der braucht eine Pause zwischen den Mahlzeiten. Es gibt es gibt so einen motorischen Komplex in unserem Darm, der Darmbewegungen macht, um den Darm zu reinigen. Und der wird jedes Mal unterbrochen, sobald wir was essen, sei es nur eine Traube oder eine Handvoll Nüsse. dann wird das Ganze schon unterbrochen. Das Gleiche auch mit süßen Getränken. Auch die führen dazu mit Zucker, Glucose, Insulin, dass das Ganze so ein bisschen unterbrochen wird. Und regelmäßige Mahlzeiten ist da auf jeden Fall ein großes Ding. Und dann, wenn man weitergeht, gerne probiotische, also fermentierte Lebensmittel einbauen. Das ist auch was, worüber sich der Darm auf jeden Fall freut. Fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel nicht erhitztes Sauerkraut, Kefir, Kombucha, Kimchi, aber auch sowas wie Tempeh. Mhm. Und das kann einfach nochmal dazu führen, dass unser Mikrobiom etwas vielfältiger wird. Und wir wissen, ein vielfältiges, breit aufgestelltes Mikrobiom ist ein gesünderes Mikrobiom. Also das hilft auf jeden Fall auch nochmal. Ja. Und dann die Sache mit den Schadstoffen in Anführungszeichen, dass wir da möglichst versuchen, das Ganze zu reduzieren. Keine verarbeiteten Lebensmittel, Umwelttoxine, dass man da so ein bisschen drauf achtet, wenn man es vom Geld her machen kann, viele Sachen bio kauft. Das ist auch nochmal ein großes Ding, was man auf jeden Fall für den Darm machen kann. Genau. Mhm. Aber ja, mein Basic wäre eigentlich viel Gemüse, regelmäßige Mahlzeiten. Und ich glaube, wenn du das schon umsetzt, dann bist du schon ziemlich weit.
Ja. Ja, ist interessant, weil das auch tatsächlich etwas ist, wo ich merke, das tut mir viel, viel besser, als immer so zwischendurch irgendwie zu snacken und Gemüse. Also ich achte, glaube ich, immer so darauf, man sagt ja so irgendwie 5 Hände voll Gemüse pro Tag und 2 Hände voll Obst oder so Handteller große Portionen, ne? Und das probiere ich schon immer unterzubekommen. Und die geben ja auch Volumen, ne? Also Gemüse gibt ja auch immer Volumen in der Mahlzeit. Das heißt, es sättigt eben auch einfach. Und das funktioniert für mich auch echt gut. Liebe Luisa, ich würde an der Stelle sagen, vielen lieben Dank. Ich habe super viel mitgenommen, auf jeden Fall. Hast du noch so einen letzten Hinweis vielleicht oder noch etwas, was du meiner Community noch mit auf den Weg geben möchtest zum Schluss?
Macht euch nicht zu viel Stress, was den Darm angeht, sondern geht da ein bisschen lockerer dran und habt Spaß beim Kochen. Holt wieder Freunde mit in die Küche. Ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste. Das soll alles Spaß machen. Das soll nicht nochmal zusätzlich Stress sein, weil auch das wirkt sich negativ auf den Darm aus. Also das Ganze so ein bisschen locker angehen und schauen, wie ihr es in euren Alltag umsetzen könnt.
Sehr cool. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank an der Stelle. Wenn ihr Interesse daran habt, Luisa zu folgen, das hoffe ich natürlich, dr.med.lotte auf Instagram. Ich packe euch natürlich auch den Link hier in die Shownotes rein. Dann könnt ihr super gerne mal bei Luisa vorbeischauen und ihr ein Follow dalassen. Dir alles Gute, Luisa, und ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald mal wieder.
Ja, da würde ich mich auch freuen. Vielen Dank dir für die Einladung.
Tschüss.